Flurfunk, Neues über Corporate Podcasts.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Flurfunk Podcast, Neues über Corporate Podcast. Und für die heutige Folge begrüße ich ganz, ganz herzlich Sabine Berg aus Wismar, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Sabine ist langjährige Publizistin, Autorin, Journalistin, Schriftstellerin und Podcasterin, Hostin des Podcast Lieder können fliegen. Sabine, wir haben jetzt schon eine Podcastaufnahme hinter uns für deinen Podcast, aber jetzt erstmal herzlich willkommen im Flurfunk.
Oh, danke dir, lieber Oliver, für diese wunderbare Einführung. Ich bin sehr dankbar und glücklich. Ich habe ja über dich das Podcasten gelernt und ja, das ist einfach schön, jetzt hier auch präsent zu sein in deinem Podcast.
Wir wollen heute ein bisschen über deinen Podcast sprechen, aber auch über deine Leidenschaft. Wie bist du dazu gekommen? Welche Hürden hattest du auch vielleicht bei der Produktion zu nehmen? Also da werden wir ein bisschen heute ins Detail gehen. Ich muss jetzt noch einen kleinen Disclaimer geben. Also du warst meine Kundin, bist meine Kundin, rufst einfach auch mal immer an und fragst, Mensch, Olli, da habe ich wieder irgendein Problem, ein technisches Problem, da komme ich gerade an der Stelle nicht weiter und dann helfe ich kurz und bündig weiter. Dafür bin ich ja auch da als Podcast-Experte. Und wir haben gerade, wie ich es gerade eingangs erwähnt habe, für deinen Podcast, so ist es richtig, eine Folge aufgenommen und auch darüber gesprochen. Und da haben wir uns heute schon ein bisschen warm gequatscht, wa?
Ja, also ich habe auch damals jetzt so ungefähr vor zwei Jahren das Seminar bei dir gemacht. Und einerseits kam das sehr spontan, dass ich gedacht habe, ja, warum mache ich nicht eigentlich einen Podcast? Und ich hatte auch eine Berliner Hundefreundin, die sehr früh schon mit dem Podcasting gestartet hat. Und als ich zu dir ins Seminar kam, prangte sie dann da irgendwie an der Wand, weil sie eine der größten, also der erfolgreichsten Podcasterinnen in Deutschland geworden ist. Aber sie berichtet eben über Mord und das interessiert mich jetzt nicht so sehr, weil ich bin eher aus der Musikbranche und mich interessiert Musik. Und unsere Hunde waren immer beste Freunde und die allerbesten, dicksten Freunde. Und da habe ich irgendwie gedacht, so Mensch, ich habe ja auch so eine journalistische Erfahrung und dieses feine Hören von Details. Und es ist einfach auch großartig, mal episch mit anderen Menschen zu sprechen, dass man nicht, also ich habe selber ja viele Liedvertonungen als Dichterin, als Textdichterin mit Komponisten seit 15 Jahren gearbeitet. Und der ursprüngliche Wunsch in dem Podcast war, dass man diesen Liedern, in diesen Kunstliedern, dieser Kategorie Kunstlied ein bisschen Raum im Internet verschafft. Und ich hatte eigentlich nur vor, das meinen 20 Freunden mal zu zeigen. Ich habe fast 200 Vertonungen, davon sind vielleicht so 100 uraufgeführt. Und 100 habe ich selber noch nie gehört. Und aber die gibt es als Noten.
Wahnsinn.
Und wie gesagt, ich schreibe nur den Text dafür, aber mir hat das, als ich am Theater gearbeitet habe, immer Freude gemacht, in einer neuen mit Komponisten in Kontakt zu sein. Es ist ein wunderschöner Moment, wenn Sprache zur Musik wird. Und das ist für mich was wie eine Geburt, also was unglaublich Schönes. Und leider werden eben im Theater- und Konzertbereich Lieder nur im Spezialistenkreisen aufgeführt und zeitgenössische Lieder dann wieder fast gar nicht. Das heißt, es gibt schon wenig Liederabende mit Schubert, Brahms, Hugo Wolf und dann aber mit zeitgenössischen Liedern nur auf den neuen Musikfestivals, die noch spezieller sind als die Liederabende. Und ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Noch die jungen Sänger, die jetzt alle so toll ausgebildet werden, die kennen ja nur das klassische Repertoire und vielleicht noch etwas, was ihnen von ihrem Prof an der Uni vermittelt wird, aber über die Universität geht das dann nicht hinaus. Das heißt, es gibt kein natürliches Publikum, es gibt nur intern in der Universität eine großartige Liedkultur, aber draußen in der Welt gibt es gar nichts. Und dann habe ich gedacht, so, oh, willst du das wirklich machen? Das ist doch wahnsinnig viel Arbeit und habe mich mit einem Liedspezialisten unterhalten und der hat auch gesagt, das ist ein Großprojekt. Und dann weiß ich noch, ich saß irgendwie im Auto und habe gedacht so, wer weiß, wohin mich das katapultiert.
Ja, das war so.
Und dann habe ich es gemacht.
Ja, einfach gemacht, das sage ich ja auch immer zu meinen Kunden. Einfach loslegen, einfach machen. Aber ganz so einfach war der Weg nicht. Wir machen jetzt nochmal einen Step zurück, nämlich zu deiner eigentlichen Liebe oder Leidenschaft fürs Podcasten. Wie das dann sozusagen, wie du das zusammengebracht hast in unserer Rubrik Podcast Liebe.
Podcast Liebe.
Ja, Sabine, du hast es eben schon so ein bisschen angeteasert. Also es war deine Arbeit bzw. Leidenschaft für das zeitgenössische Lied und dann die Verbindung zum Podcasten. War es bei dir dann früher auch schon so, dass du auch andere Podcasts gehört hast oder war es eher ein relativ neues Medium, bevor du gestartet bist?
Also es gab während der Pandemie noch mal eine intensive Liederphase. Da hat mir das Liederschreiben extrem gut getan. Und wenn mein Kind im Auto eingeschlafen ist, dann habe ich mich hingesetzt und gedichtet und einen Komponisten in Köln geschickt. Und dann da haben wir viele Lieder geschrieben wieder. Und dann gab es auch einen schönen Liederabend in Berlin in einer Factory. Und genau, das war das eine. Und also die Liebe zum Lied ist bei mir ganz tief verwurzelt und die Dankbarkeit an dieses Medium Lied, weil man seine Gefühle auf so klare Art und Weise einerseits loswerden kann, aber sie auch formen kann, dass aus ihnen etwas wird, das vielleicht wie ein eigenes Wesen so durch die Welt läuft. Und dann gab es bei mir eine Zündung. Also ich saß auch wieder in Mecklenburg, fahren ja alle nur Auto und ich bin auch schon eine chronische Autofahrerin geworden. Und ich habe die Stimme von Philipp Schmid gehört vom NDR und habe sofort fast eine Vollbremsung gemacht, bin von der Autobahn runtergefahren, eine Pause gemacht und mir Philipps Playlist angehört. Und dann ging es mir fast jedes Mal so, dass ich irgendwie sofort stoppen musste, wenn ich diesen Podcast gehört habe. Und dann kamen so viele Momente in meinem Leben, wo ich auch Menschen aus der IT-Branche begegnet war und so Kreuzwege kamen zusammen mit diesem Wunsch, etwas mit dem Lied zu tun. Und vor 10 Jahren wollte ich in Berlin schon mal ein Liedprojekt starten, aber da wäre die Raummiete so teuer geworden, dass ich es gleich gelassen habe. Und dann war ich ganz traurig, dass es für das Lied eigentlich gar nichts gibt. Und dann bin ich an den Innovation Port Wismar gekommen, eigentlich so über das Welcome Center von MV und über noch einen Bekannten, einen Freund, der da auch was gemacht hat. Und dann, ja, und dann kam noch der Hinweis irgendwie von einem anderen Menschen, macht doch einen Podcast. Und ich dachte, das ist ja erstaunlich. Irgendwie kommt das jetzt von allen Seiten auf mich zu. Ich mache das jetzt.
Manchmal fügt sich alles so zusammen. Ne?
Das fügt sich so wie so ein Puzzlespiel. Und diese Seite, dass ich habe sehr früh schon Kontakt gehabt mit der Internetbewegung und so. Das habe ich haben wir in der anderen Folge ein bisschen erzählt. Aber dann, dadurch kannte ich auch viele Menschen aus der Startup-Branche. Aber mich hat eigentlich immer Musik interessiert und Kunst. Und dann habe ich mich so von dieser technischen Seite, das hatte mir zu wenig Inhalt. Und jetzt habe ich gesehen, was für Möglichkeiten dadurch entstehen. Und da ich nun auch sehr gerne, ich habe ganz früher auch mal bei Radio Bremen 4 ein Praktikum gemacht und überhaupt bei Radio Bremen. Und da habe ich gemerkt, was für eine Freude das auch macht. Also die journalistische Erfahrung ist sozusagen zusammengekommen mit der künstlerischen Erfahrung und mit der technischen. Und das sind so drei Seiten. Also das Journalistische trainiert einen unglaublich, um auf dem Punkt zu sein. Für die Recherche trainiert es einen. Und dann ist man auch angstfreier, was irgendwie das Sendungsbewusstsein an unbekanntes Publikum betrifft. Also das war ein ganz gutes Training, das Journalistische. Und dann eben der Kontakt durch meine Arbeit an der Oper, die Zusammenarbeit mit Komponisten und eben auch diese Hemmung vor der Technik zu überwinden. Weil ich immer wieder gesehen habe, wie großartig dann doch die Möglichkeiten sind. Und bei diesen Lieder können fliegen, habe ich gemerkt, habe ich ein Alleinstellungsmerkmal. Da gab es irgendwie einen Podcast in Südafrika und einen in Kanada. Ich sagte, und dann gibt es mich.
Ja.
Und jetzt haben wir fast 40.000 Abrufe.
Und ich glaube, das war, auch nochmal ein wichtiger Punkt zu schauen, ja, wie viele Menschen, nicht nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum oder in Europa, sondern weltweit haben denn schon so eine, ja, sagen wir mal so ein Genre bedient, so eine Richtung eingeschlagen innerhalb des Podcasting und da hast du gesehen, nee, da gibt's noch nicht so viel von, let's go.
Ja, es ist die totale Marktlücke, aber ich habe das ja nicht gemacht, um irgendwie eine Marktlücke aufzumachen, sondern weil ich gedacht habe, Mensch, da ist irgendwie ganz viel Potenzial und das ist ja genau das, was ich seit 15 Jahren mache mit dem Liederschreiben. Und dadurch hatte ich auch eine Sicherheit, weil ich genügend eigene Vertonungen habe. Falls mal kein Interviewgast reinkommt, kann man immer mit dem Komponisten, den man schon kennt, mal eine Folge aufzeichnen. Jetzt zeichne ich fast nur noch mit Menschen, denen ich zum ersten Mal begegne, Folgen auf. Also dieses alte Team, Machen wir fast gar nichts mehr. Es kommen großartige Künstler, auch Weltstars bei mir, sind bei mir zu Gast. Das habe ich alles so gar nicht geplant, aber es ist eine riesige Freude. Also die Liebe und die Hingabe, die wächst natürlich und wächst. Also das ist so schön. Es kommt immer was Neues rein. Und ja, also wir hatten jetzt an Silvester zum ersten Mal über 1000 Hörer am Tag.
Wow, das
also
ist
und dann
wirklich eine
habe ich über
tolle
einen
Resonanz.
Podcast-Profi irgendwie erfahren, dass man, wenn man in Deutschland, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber über 1000 Hörer pro Woche hat, dann gehört man schon zu den 10% der 73.000 Podcasts, die das überhaupt
Absolut.
schaffen. Und wenn ich das
Ja.
im Tag habe, dann ist das auch schon irgendwie toll. Ja, also.
Ja, das gibt einem viel und auch vor allen Dingen das rechtfertigt dann auch den Aufwand, den viele ja nicht sehen. Und darüber wollen wir heute auch sprechen, wie viel Aufwand das eigentlich ist, so eine Podcast-Folge zu produzieren. Aber jetzt haben wir schon so viel gesprochen. Jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, worum es geht. Wir haben ja gesagt, Lieder können fliegen, ums zeitgenössische Lied. Du lädst auch ja, Stars teilweise der Szene, der Branche ein, aber lass uns erstmal kurz reinhören.
Achtung, Aufnahme. Lieder können fliegen. Ein Podcast für zeitgenössisches Lied.
Hallo und herzlich willkommen zum 40. Podcast von Lieder können fliegen. Heute ist es eine ganz besondere Freude für mich, Violetta Dinescu begrüßen zu dürfen. Grüß dich, Violetta.
Ich grüße dich auch sehr herzlich.
Ja, Sabine, also es fängt sehr ruhig an, ein sehr ruhiges Intro. Es deutet erstmal nur so Dinge an. Vielleicht kannst du unsere Hörerinnen und Hörer mal abholen. Also wer ist zu Gast oder wer war bislang schon zu Gast? Du hast ja schon eine Menge Folgen produziert. Und was ist der Ansatz, also das Ziel deines Podcasts?
Ja, also in jeder Folge gibt es entweder einen zeitgenössischen Komponisten oder den Sänger oder die Sängerin oder einen Pianisten, also einfach Musiker oder eben Komponisten. Jetzt hatte ich aber auch eben einen Coach für Songwriting aus Mannheim mal zu Gast, weil ich auch mal darüber sprechen wollte, wie es ist, Texte für Lieder zu schreiben. Und er kommt aus dem Pop-Bereich. Also da wollte ich auch mal in die Richtung gehen. Das heißt also, in jeder Folge wird ein Song gespielt. Erst stelle ich den Gast kurz vor, dann stelle ich Fragen, wie bist du zur zeitgenössischen Musik gekommen oder wie über die Komponistenlaufbahn oder Zusammenarbeit und dann gehen wir ins Detail, dann wird das Lied gehört und nachdem das Lied gespielt wurde, das Stück, dafür erhole ich mir immer die Lizenzen von jedem einzelnen Künstler oder vom Plattenlabel. Wenn die Rechte, wenn die jetzt auf einer CD schon veröffentlicht wurden, die Aufnahmen, dann haben die Künstler ja die Rechte schon über den Verlag an das Plattenlabel abgegeben. Da brauche ich nur die Lizenz vom Label. Aber ich frage eigentlich meistens trotzdem noch alle Künstler. Ich habe das immer schriftlich. Also wir hören dann das Stück und danach wird noch ein bisschen über das Stück geplaudert. Ich bin keine Musikwissenschaftlerin und deswegen ist es für mich jedes Mal wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Ich versuche ganz viel zu recherchieren und auch intuitiv Fragen zu stellen zu dem Stück und dieses Stück sozusagen einfach mit meinen Sinnen zu erfassen. Wir sprechen jetzt nicht über Kompositionstechniken, sondern es geht eher um die Freude an der Musik und es geht darum, diese Lieder zu zeigen, bekannt zu machen, dass viele Menschen plötzlich zeitgenössische Kunstlieder hören. Und als ich an den Innovation Pod kam, hat jeder gefragt, zeitgenössische was? Und dann musste ich immer sagen, also keiner weiß eigentlich, was das überhaupt ist. Und dann ist ja Wahnsinn. Ich mache jetzt irgendwie etwas, was niemand kennt. Und wo es eigentlich niemand weiß, ob es ein Publikum gibt. Aber ich sage, naja, so wie Schubert und Schumann und Brahms eben nur aus unserer Zeit. Und das ist einfach jetzt sehr schön, weil mein Wunsch war eigentlich sogar fast immer so eine Art Liedbibliothek. Und das haben wir jetzt online. Ich habe ja schon über 45 Folgen gemacht, also mit den Englischen über 50. Und ich hatte Dame Judith Weir als Gast, also die erste Frau, die für über 10 Jahre lang Queens und Kings Composer war in England. Und ich habe jetzt gerade Christoph Prigardien zu Gast gehabt, einen der größten Schubert Sänger unserer Zeit, der in der ganzen Welt auf Tour ist. Komponisten wie Sidney Corbett, wie Moritz Eggert, der auch Präsident des Deutschen Komponistenverbandes ist. Also lauter wunderbare Menschen, die ich aber auch aus meiner Zeit am Theater noch kenne und die ich jetzt, ich kann so meine ganzen Freunde wieder einsammeln und bin ganz erstaunt, die haben ja noch mal richtig losgelegt in den Jahren, in denen man sich nicht gesehen hat. Gut, Judith Weir war jetzt noch nicht meine Freundin, aber sie hat ein Lied geschrieben über ein Gedicht eines englischen Dichters, über das auch Thorsten Rasch geschrieben hat. Und Thorsten Rasch kenne ich noch. Und Thorsten Rasch wusste ich aber auch gar nicht, dass er mit den Pet Shop Boys zusammengearbeitet hat. Also so lerne ich sozusagen Menschen, denen ich mal begegnet bin oder von denen ich mal während meiner Studienzeit oder auch später im Theater immer mal ein Konzert gehört habe und neugierig war, den man irgendwie, manchmal sind es enge Freunde, manchmal waren es nur Begegnungen. Dann fragt man eben Thorsten, machen wir ein Interview und dann, na gut, der hat ja mit den Pet Shop Boys gearbeitet, wusste ich gar nicht. Wow. Dann kann man natürlich fragen, wie war das denn mit den Pet Shop Boys oder wie war es in Buckingham Palace gespielt zu werden? Ja. Und Judith Weir hat auch sofort zugesagt, weil sie das auch spannend fand, dass zwei Komponisten über dasselbe Gedicht ein Klavierlied schreiben. Und mir ging es um diese Vertonung, mir ging es nicht darum, möglichst berühmte Leute einzuladen. Hm. Da muss ich noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich hatte die Ehre, Matthias von Hülsen, der das MV, die MV-Festspiele gegründet hatte, im Podcast als Gast zu haben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich selber habe ein Projekt, das heißt Waisenkindlieder, und ich wollte eine Folge mit ihm aufnehmen, weil ich dachte, er sei ein Waisenkind, und habe dann mit ihm die Folge geplant. Aber dann habe ich mich nochmal erkundigt und eigentlich bei den Festspielen wusste niemand so recht, ob das überhaupt stimmt. Und da habe ich mir das erfunden. Wie komme ich denn drauf? Und dann habe ich ihn am Anfang des Interviews vorher gefragt, darf ich Sie kurz fragen? Also es geht ja eigentlich um Waisenkind-Geschichten. Sind Sie denn eigentlich ein Waisenkind? Und seine Eltern waren beide im Krieg, im Keller, zerbombt worden. Also er hat seine Eltern nicht mehr richtig gekannt und nur seine eine Schwester hat diese Bombardierungen überlebt. Und ich bin irgendwie drauf gekommen, wie wertvoll Lieder sind in den Lebenslagen. Und dann hat er gesagt, sein Vater hätte Lieder geschrieben, komponiert. Und das ist das Einzige gewesen, das er von seinem Vater hat. Das ist ja unglaublich. Können wir die Aufnahme haben? Ja? Dann konnte ich in diese Folge noch, gab es eine wunderschöne Aufnahme mit Sarah Aristidou. Und toll. Dann durfte toll. Ich ein Lied von Hans Karl von Hülsen spielen. Und das ist das Einzige, was ihm von seinem Vater geblieben ist. Und dieser Mann hat das Schleswig-Holstein Musikfestival mitbegründet, die MV-Festspiele. Also hat unglaublich viel für unser kulturelles Leben in Europa getan. Und das Einzige, was er von seinem Vater, vielleicht das Einzige, aber einen der wenigen Dinge, waren diese Lieder. Und das sind so kostbare Momente, da kannst du gar nicht sagen, da bleibt dir die Sprache weg. Und sind auch Menschen da, denen ich einfach nur begegnet bin, die gar nicht bekannt sind. Und so gibt es so eine ganz natürliche Mischung. Und ich glaube, das macht auch den Charme aus, dass es nicht nur die Crème de la Crème ist, sondern dass es auch Ecken und Kanten hat. Und das ist eine große Abenteuerreise.
Ja, toll. Also wie du das auch zusammengefasst hast. Und wenn jetzt, sagen wir mal, so Otto Normal, ja, der vielleicht nicht so einen Zugang jetzt zu diesem zeitgenössischen Lied hat, deswegen hast du es eben nochmal gut erklärt, ja, so wie Brahms und Schubert, nur eben für unsere aktuelle Zeit. Es ist dann aber dann doch, so habe ich es damals empfunden, doch sehr nischig. Und obwohl es so nischig ist, hat es offenbar den Nerv der Zeit, wie man so schön sagt, getroffen, weil du von Anfang an wirklich eine hohe Zahl an Hörern hast. Und vielleicht da nochmal Anschlussfrage dazu. Du hattest den Podcast ja zeitweise auch sogar zweisprachig, in englischer Sprache. Du hast mir damals auch verraten, du glaubst ja gar nicht, Olli, wie viele auch im asiatischen Raum sich für das deutsche Lied nicht nur interessieren, sondern das sogar hier vielleicht studiert haben, dann wieder zurückgegangen sind. Also es ist ja weltweit und hol uns mal ab, so von den Hörerzahlen. Also es ist einfach eine Erfolgsgeschichte. Anders kann man das nicht sagen.
Das ist eine riesige. Und wir haben angefangen mit einem Lied der jungen Komponistin Eva Kuhn. Und das, der Text stammt von mir, den habe ich mal im Auto geschrieben, über einen kleinen Kohlweißling, über einen kleinen Schmetterling. Und das Lied liegt mir sehr am Herzen. Und da hatten wir gleich in den ersten 2 Tagen, glaube ich, über 200, 300 Hörer. Und Eva ist ja noch sehr jung und so berühmt bin ich auch nicht, ja. Also, aber die Resonanz war riesig. Und das ist etwas Wunderschönes. Das habe ich mir so nicht erträumt. Ich bin jetzt auch mit lauter Plattenlabels in London und Paris unterwegs, obwohl ich hier eben in Mecklenburg sitze. Also da muss man manchmal dann schon auf dem Boden bleiben. Aber ja, manchmal ist auch bei einem sehr berühmten Komponisten oder Gast sind gar nicht viel mehr Hörer als bei einem weniger bekannten. Also das hängt auch an, die Hörerzahl hängt manchmal auch am Wetter oder daran, ob gerade Semesterabschluss ist, weil viele, glaube ich, ich kenne ja die Hörer nicht, aber viele kommen, glaube ich, aus dem Universitätsbereich. Und wenn da Prüfungen sind, dann habe ich wenig Hörer. Aber jetzt an Silvester waren es eben über 1000. Und ich war an Weihnachten ganz überrascht, hatte ich auch viele 100 Hörer am Tag. Und ich, was machen die denn? Ich dachte, die feiern Weihnachten. Ja. Und also man kann, wie die Kurve hoch und runter geht, kann ich noch nicht so richtig voraussagen. Das lerne ich selber noch so kennen. Aber jetzt bin ich bei fast 3000 Hörern im Monat momentan.
Klasse, ganz, ganz toll. Und lass uns jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen über die Vorgehensweise sprechen. Du hattest ja damals den Workshop bei mir, Innovation Port, warst du mit dabei und vielleicht konnte ich da auch so ein bisschen dein Feuer, deine Leidenschaft fürs Podcasten dann letztendlich entfachen, also dann vielleicht den letzten Anschubs geben zu starten und das bist du dann. Und dennoch gab es einige Herausforderungen, gerade so in der Anfangsphase. Und es ist ja nicht nur so, dass du mich kontaktiert hast, sondern auch öfters dann mal im Innovation Port warst, dann mal in Berlin angerufen hast, auch bei deinem alten Hoster. Schöne Grüße da an die Jungs und Mädels von podcaster.de, die natürlich auch das Hosting zuverlässig übernehmen. Da können wir hier ruhig mal ein bisschen Werbung machen. Also es gab doch eine Reihe von technischen Herausforderungen am Anfang.
Ja, es war Trial and Error und ich bin einfach sehr dankbar. Also du hast nicht das i-Tüpfelchen gesetzt, sondern ich habe alles von dir gelernt.
Ach, danke schön.
Ja, also du bist einfach ein wunderbarer Coach und die positive Energie, die gibt einem dann auch immer wieder Kraft. Und immer wenn ich mal durchhänge, rufe ich dich auch mal einfach so an, um mal deine Stimme zu hören.
Genau.
Irgendeine technische Frage fällt mir dann auch ein. Aber es war schon, ich habe sehr viel Erfahrungen gesammelt. Also am Anfang funktionierte auch wirklich gar nichts. Also das war nicht nur so mal eben Mikro reinstecken, sondern sogar dieses Verbindungsteil, das ich in meinen Laptop, das ich extra neu gekauft habe, reinstecke, um da dann das Mikrofon einzustöpseln. Das war auch defekt. Dabei hatte ich das neu gekauft. Da musste ich sogar dieses, wie nennt man das,
Interface.
So ein Interface, ja, dann... Ja. Dann bin ich da auch wieder in Innovation Park und sage, ich habe hier so ein neues Ding gekauft. Was ist denn da? Das funktioniert nicht, das Mikro. Und dann haben wir das ausprobiert. Ja, das ist defekt. Und dann musste ich neu. Also selbst an solchen Dingen hing dann alles. Und als alles stimmte, fiel dann noch der Router aus, ging kaputt. Dann konnte ich zu Hause gar nicht mehr arbeiten. Und also da gab es viel zu tun. Vor allem auch eine neue Website bauen, auf die man dann die Folgen hochladen kann. Wenn man da schon eine hat, ist das natürlich viel weniger Arbeit. Aber allein eine Website zu gestalten, neu zu denken, neu zu gestalten, dauert 2 Monate und kostet auch eine ganze Menge Geld. Dann gab es natürlich Kopfhörer und Mikrofon zu kaufen und so. Das ist aber das geringfügige Problem. Da habe ich dir einfach vertraut und habe das gekauft, was du gesagt hast. Und dann wurde es aber eben später auch, ich habe am Anfang sehr lange fürs Schneiden gebraucht, sehr episch lange. Und es wurde dann eben auch ein Abenteuer, weil ich auch neugierig war, viele Dinge ausprobiert habe. Dann habe ich mal ein anderes Mikro gekauft von Shure, das hatten wir mal zusammen. Und dann habe ich irgendein Interface gekauft, weil ich dachte, oh, braucht der ein Interface? Dann hat das Mikrofon das Interface geschrottet, weil hatte nicht genug Power und das Mikrofon hatte zu viel Power. Dann habe ich alles zurückgeschickt, Gott sei Dank das Geld zurückbekommen.
Ja.
Ja, also so, dass man denkt, jetzt verbessere ich mich und dann verschlimmbessert man sich, weil man doch zu wenig Erfahrung hat. Oder ich habe auch einmal gedacht, jetzt, also ich hatte viel mit der GEMA in Kontakt und so und da gibt es auch Möglichkeiten, sich die GEMA-Lizenzen zu sparen, wenn man zu Spotify geht als Host. Und das sind bei mir immerhin 600 Euro im Jahr und oder mehr, 700 Euro. Und da habe ich einmal kurz gedacht, ach, dann gehe ich zu Spotify,
Dann bist du gewechselt, ne? Ich erinnere mich.
Dann bin ich gewechselt und hatte auch ein bisschen Bammel davor, weil ich dachte so, aber dachte ich so, bei Spotify kann ich ab dem 100. Hörer monetarisieren. Dann kostet der Podcast eben 3,50 Euro oder das kann ich selber bestimmen. Und dann muss ich keine GEMA bezahlen, weil die GEMA hat mir versichert, dass die haben einen extra Deal mit Spotify und YouTube. Aber dann kann ich auch nicht mehr auf meine Homepage setzen, den Player. Und sind dann so kleine Buttons, die man auf die Homepage einfügen kann.
Und du bettest den Player, den Podcast-Player quasi auf deiner Website ein.
Genau.
Und das wird ja dann auch als Abruf bei deinem Hosting-Anbieter, sollte das eigentlich gezählt werden, beziehungsweise...
Ja. Und bei mir sind die meisten Abrufe über die Website.
Ah, tatsächlich. Die meisten,
weil viele doch irgendwie gar nicht über Spotify gehen. Manche gehen vielleicht über Apple. Also ich habe da noch nicht so den Überblick. Auch da fehlt mir noch, da bin ich noch dabei, viel zu lernen. Aber ganz viele gehen über den Player und dann ging dieser Wechsel zu Spotify auch, habe ich einen Fehler noch gemacht mit dem Importieren. Und und dann stand ich davor irgendwie, ich hatte die GEMA-Lizenz gekündigt, wo ich dachte, jetzt bin ich ja Spotify. Aber dann habe ich gesagt, oh Gott, und was mache ich, wenn auf irgendeiner Plattform, von den vielen Plattformen, noch mein Podcast läuft? Dann zahle ich ja keine Lizenz mehr, aber das ist noch im Internet vorhanden.
Absolut.
Es geistert vielleicht noch rum.
Das Internet
vergisst
nicht. Und die
Gefahr, dass da noch was rumgeistert und dass dann die GEMA sagt, du bist ja gar nicht nur bei Spotify. Und auch dieses auf der Homepage, dass man es nicht mehr einbetten kann. Wir haben dann mit meiner Grafikdesignerin extra Links, so ähnlich wie Players, nur für Spotify selber gebastelt, die dann auf Spotify verwiesen haben. Also ich habe auch ein bisschen Energie verpustet mit solchen Experimenten und habe dann gemerkt, an den Hörerzahlen, das ging rapide abwärts. Ich hatte nur noch ein oder zwei Hörer am Tag und nicht mehr 200. Und dann bin ich zurückgewechselt. Also das waren alles so Erfahrungen. Oder wenn man jetzt bei Spotify ist, muss man seine E-Mail-Adresse auch in den Link zeigen und ich wollte nicht, dass andere Menschen meine E-Mail-Adresse sehen oder da hätte ich eine neue erfinden müssen. Und ich kann eben bei podcaster.de sehr gut die Urheberrechte warnen und das war für mich auch ein Grund. Bei jeder Folge, die ich sozusagen hochlade, gebe ich die Urheber an, sodass immer die Urheberrechte gewahrt werden. Und das finde ich eben auch wichtig. Und deswegen zahle ich lieber die GEMA-Lizenz und habe die klassischen Player auf meiner Website und so weiter und so fort. Also ich habe dann eben, nachdem das dann so gut anlief, eben auch ein bisschen experimentiert und Erfahrungen gesammelt, die aber auch interessant sind. Und das war immer schön, sich da mit dir auszutauschen.
Mach mal lauter!
Also, wir merken oder du hast gemerkt, und das geht mir ja nicht anders, es ist ein Prozess, es geht nicht gleich alles von heute auf morgen, es können immer wieder neue Herausforderungen auftreten, und wollen wir aber das Podcasten auch nicht sozusagen schlimmer machen, als es ist, ne? Also wenn es erstmal läuft, ne? wenn man erstmal ein, zwei Folgen aufgenommen hat und seinen Hoster gefunden hat, der hoffentlich richtige Hoster, also der dann eure Podcast sozusagen dann auch in die weite Welt verbreitet, dann läuft das ja auch erstmal. Ich glaube, bei dir war das Thema Monetarisierung. Vielleicht nochmal ein letzter Punkt, Sabine, dieses Thema Steady. Magst du darüber nochmal kurz sprechen, dass das ein Versuch ist, Hörerinnen für eine Community zu gewinnen?
Genau, ich habe dann gesagt, okay, mir war das zu riskant mit Spotify. Andere hätten das vielleicht durchgezogen, gesagt, ich mache das jetzt auf Spotify und erstelle eigene Links von meiner Website. Wie gesagt, das geht ja auch. Und dann hätte ich auch die Geduld haben können, zu sagen, ab dem 100. Hörer kann ich monetarisieren. Dann dauert das jetzt eben nicht 2 Tage, bis ich 100 Hörer habe, sondern eben 2 Monate. Da fehlte mir das Vertrauen. Ich wollte irgendwie die Hörer nicht verlieren. Ich fand das so kostbar, so viele Hörer zu haben. Und das ist auch immer noch meine Ansicht. Und die hören ja alle über irgendwas. Also es gibt ja viele Plattformen, auf denen Lieder können fliegen läuft. Und ich wollte sozusagen diese wilde Mischung einfach behalten. So wie die Hörer hören, jetzt sind sie das gewohnt und so bleibt es auch. Aber dann kann man ja nicht monetarisieren. Und auch da habe ich mich beschäftigt. Also bei Spotify kriegt man 100% seiner Einnahmen, bei Apple glaube ich nur 73%, weil Apple auch einen Teil selber einzieht. Und dann habe ich die Plattform Steady kennengelernt, die eben eine Unterstützerplattform ist. Und die Jungs sitzen ganz in der Nähe von podcaster.de in Berlin, wo ich auch in meinem Kiez, also da an der Brunnenstraße, wo ich ja direkt gewohnt. Und es war irgendwie so ein Zuhausegefühl. Und dann ist es auch toll, man kann denen einfach schreiben, man kann da einfach anrufen, sowohl bei Steady als auch bei podcaster.de. Die sind dabei, das sind Menschen, die kannst du anrufen, da machst du nicht irgendwie einen Chat mit Mr. Unbekannt. Und wir kennen uns da jetzt inzwischen und auch Justus von Steady und so, da kann man einfach kurz fragen. Und das Tolle ist, also wenn man schon eine Community hat und viele Fans, dann kann man die auf Steady toll mitnehmen. Wenn man diese Gemeinschaft erstmal aufbauen will, braucht man auch einen langen Atem. Und gerade in meinem Bereich, also klassische zeitgenössische Musik, was wirklich ja absoluter Nischenbereich ist, sind noch nicht so viele Technikfreaks dabei und viele haben auch weder Lust auf ein Newsletter, noch Lust irgendwie Geld zu bezahlen, noch Lust irgendwie sich irgendwo zu verpflichten, weil die auch alle viel unterwegs sind. Und da wird es, glaube ich, noch eine Weile dauern, aber es gibt die Plattform, Lieder können fliegen auf steadyhq.com und auch für Lied can fly, da kann man eine Mitgliedschaft buchen, wenn einem das gefällt. Und man bekommt eben, und das habe ich so für mich, hat sich als gut herausgestellt im Early Access, Folgen bevor alle anderen die Folgen hören. Und man bekommt ein bisschen Zusatzmaterial. Das ist jetzt noch nicht so viel, weil es bisher noch nicht viele Mitglieder sind und ich möchte, wenn ich extra Content produziere, der kostet mich viel Arbeit, dann möchte ich ja auch mindestens 100 Mitglieder haben, die das dann hören. Also wir sind noch weit auf dem Weg dahin, aber ich finde es eine tolle Gelegenheit, eine tolle Plattform. Jeder, der das fördern möchte, diesen Podcast, kann da sofort drauf klicken und eine Mitgliedschaft abschließen. Und natürlich gibt es auch andere, Startnext und irgendeine andere Crowdfunding-Plattformen. Also das ist auch wieder eine ganze Wissenschaft für sich. Und wir hatten auch über Marketing gesprochen und so fort. Also, aber für mich war jetzt erstmal diesen Podcast regelmäßig immer zu schneiden, die ganzen Interviews zu machen. Für jedes Interview recherchiere ich total viel. Das Gespräch toll zu führen, dass es frisch und lebendig ist, dass man nicht irgendwie da wissenschaftlich herumschwafelt, sondern dass es einem wirklich zu Herzen geht und dass diese Lieder wirklich den Menschen zu Herzen gehen. Das ist mein Wunsch und alles andere rundherum sind noch wahnsinnige Arbeitsfelder. Also
Da gibt es noch viel zu tun und du hast jetzt ganz viele kleine Punkte angesprochen. Es war mir jetzt nochmal wichtig, mit Steady das einmal zu erwähnen, da das, auch wenn es ein langer, beschwerlicher Weg ist, eine Möglichkeit der Monetarisierung für Podcasts ist, also so eine Art Community-Spendenmodell, wie auch immer man das nennen mag, sodass sozusagen Menschen, die einfach dich toll finden und das, was du tust als Podcasterin, deinen Podcast unterstützen wollen, dann können wir hier auch vielleicht nochmal so einen kleinen Aufruf starten. Das hast du ja hiermit getan, sich das einfach mal anzuschauen. Und das kann auch mit einer ganz kleinen Summe im Monat sein. Es geht ja einfach nur darum, das, was du tust, und so habe ich dich ja auch die letzten Wochen und Monate immer auch verstanden, wert zu schätzen, weil es ist nun mal ein großer Aufwand, wie du gerade aufgezählt hast, die Recherche, das Interview selbst führen, dann die ganze Postproduktion, die da dranhängt, das Hochladen, das Verbreiten. Also es sind ganz viele Steps, die möchte man vielleicht auch gewertschätzt haben. Ich glaube, darum geht es in erster Linie, ne?
Ja, das ist ganz wichtig. Und ich habe halt 4 Kategorien dann erfunden, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und man kann auch 50 Euro geben im Monat. Das ist dann, du bist ein Mäzen, du hilfst dem Podcast zu überwintern. Also wenn man sagt, das finde ich richtig toll, weil das ist wirklich eine World Innovation und das ist auch wirklich eine Weltmarktnische, die ich da gerade hier in Mecklenburg produziere, mit einem sehr schüchternen Thema, nämlich dem schüchternen zeitgenössischen Kunstlied, das wie so eine zarte Pflanze, wie so ein Schneeglöckchen in der Landschaft vor sich hin steht und eigentlich oft in Schubladen verschwindet und plötzlich werden diese Lieder weltweit gehört und wenn jemand sagt, boah, das finde ich total toll, Sabine ist nicht mal Professor, sondern sie ist einfach selber Dichterin und auch Journalistin und sie hat sich da in die Technik reingefuchst und sie macht das und gibt diesem Lied auch neue Flügel und dass es nicht nur im Elfenbeinturm der Universität bleibt und da knalle ich auch mal 50 Euro raus. Ja, das kann auch was, das würde ich mir auch mal wünschen, weil das ist, finde ich, auch wichtig. Ich habe mal eine Inszenierung in München gemacht, ich habe ja auch inszeniert und da kam dann jemand aus dem Publikum danach und sagte, boah, das war wirklich toll, Sabine. Also ich möchte dir 1000 Euro geben.
Wow. Ja.
Und das habe ich auch schon erlebt und deswegen, also Mäzene und Sponsoren sind da sehr willkommen und ich bin eben auch dran an Stiftungen, dass ich mehr Unterstützung bekomme, weil es eben auch ein Kulturgut ist, das neu kultiviert wird und das auch ja in der Musikgeschichte im 20. Jahrhundert ziemlich untergegangen ist, weil man nur auf die großen Werke gesetzt hat. Und jetzt, seit der Pandemie, müssen alle sparen, die Opern werden weniger aufgeführt. Da hat das Lied einen neuen Aufschwung. Und ich habe genau in der richtigen Zeit das gestartet.
Und aufs richtige Medium, aufs Podcasten gesetzt. Und ich kann nur sagen und dich immer wieder darin bestärken, liebe Sabine, weiterzumachen, trotz der ja bekannten Zwänge beziehungsweise auch der Aufwand, ja, der einfach mal, den darf man auch nicht verschweigen, der da
hintersteckt. Nee, ich habe auch schon das dritte Paar Kopfhörer gekauft.
Ja.
Also jetzt innerhalb von 2 Jahren, weil die Kopfhörer halt dann nicht kaputt gehen oder ja, und man hat das Gefühl, jeden Tag schleudert man nur Geld raus.
Ja.
Ne? Also das Leben kostet ja auch. Aber ich muss sagen, also das Medium Podcast ist so ein leichtes Medium, das auch so viel Freude macht. Und eigentlich ist das Medium ja die Freude. Und die Freude an Begegnungen mit Menschen, die irgendwo sitzen, in London, in Rumänien, in Paris, irgendwo in der Schweiz, im tiefsten Slowenien, in Berlin, in München, in Wien, in Köln. Und alle diese Menschen kommen zusammen. Ein Sänger, mit dem ich gerade ein Interview hatte, hatte letzte Woche einen Auftritt in der Washington Congress Library vom Weißen Haus. Ja. Und das ist irgendwie schon toll, auch dann mit diesen Sängern und den Komponisten in Kontakt zu sein und weiß man, wo die wieder hinfliegen. Und ja, und es sind, man erfährt viele Details und Geschichten. Also das ist auch toll. Normalerweise spricht ja ein Textdichter nicht so viel mit einem Komponisten. Der Komponist sucht sich das Gedicht aus, das ihn anspricht. Und wenn es nicht Rilke ist oder Hölderlin und sogar ein zeitgenössischer Dichter ist, dann wird da trotzdem nicht viel gesprochen. Ja? Also meistens sind die Dichter ja tot, die vertont werden. Und wir haben eine sehr tolle zeitgenössische Lyrik. Und ab und zu passiert das auch. Aber wie viele Gespräche finden da statt? Meistens gar keins. Und wenn man sich aber unterhält, kommen tolle Details heraus. Also das ist einfach, die Kommunikation löst so viel Schönheit aus und Wissen auch, das wieder vielleicht sogar für die Musikwissenschaft interessant sein kann.
Genau, also es fördert was zutage sozusagen, ne, um es mal so bildlich, plastisch zu machen, einfach durch diese tiefgehenden, langen Gespräche, wo man, wie wir jetzt, beim Reden erst auf Dinge stößt, auf die man vielleicht sonst gar nicht gestoßen wäre, auch nicht in einem anderen Kontext. Ne? Also wenn sich jemand unterhält irgendwo in einem Café oder man trifft sich mal, dann ist das vielleicht zu gezwungen. Und bei einer Podcast-Aufnahme kommen plötzlich Dinge zutage, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hätte und die einfach überraschend kommen und dann aber eben auch sehr, sehr wertvoll im Kontext sind. Ich kann nur Danke sagen für diesen Einblick, den du uns heute gegeben hast. Es war heute mal ein bisschen anders, auch mal ein bisschen weg von diesem Business-Kontext und diesem Unternehmenskontext. Das war auch ganz bewusst so gewählt von uns. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass unsere Hörerinnen und Hörer so ein paar Learnings mitnehmen konnten, worauf sie zu achten haben oder was auch alles passieren kann auf diesem Weg hin, ja, plötzlich und unverhofft. Und wünsche dir erstmal viel, viel Erfolg, liebe Sabine, für deinen Podcast, aber auch privat. Alles Gute für dieses Jahr.
Ja, ich danke dir sehr, Oliver.